Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech Podcast mit mir und Philipp Rüegg.
Wir hätten Simon Balissa.
Und dem Luca Fontana.
Also, hey, was?
Ich bin auch noch da. Ich bin wieder da.
Ja, stimmt, der Luca, der verlorene Sohn, sagt man doch. Ja, wo bist du überhaupt gewesen?
Ich bin in ganz Europa rumgechatsettet die letzte Woche. Ich war 2 Tage in Polen gewesen.
Klimasünder! Klimasünder?
Ja. Also, du, nein, nicht unfreiwillig. Ich bin eingeladen worden. Ich bin eingeladen worden von TCL, dem zweitgrössten Fernsehproduzent der Welt. Bin ich auf Polen eingeladen worden, weil dort ist ihre Hauptfabrik, die Europa beliefert. Und wir haben dafür zuschauen, wie ein paar Fernseher gebaut werden dort. Wir haben leider absolut keine Fotos dürfen machen. Ich habe auch absolut keine Fotos gemacht.
Ja, Achtung, sagen
Zwinker.
Das Zwinker gehört mir. Erzähl mal, was passiert ist, wieso das überhaupt irgendwie. Du bist irgendwie plötzlich in der Produktion gelandet, oder was?
Ja, ich habe aufs WC müssen. Und dann ganz freundlich gefragt, ob ich aufs WC darf gehen. Und sie haben auch ganz freundlich geantwortet, dass das absolut in Ordnung ist.
Nein.
Und dann habe ich mich unterwegs blöderweise ein bisschen verirrt auf dem Weg zum WC. Und bin plötzlich ein bisschen an Orten gelandet, wo ich vielleicht nicht hingehöre. Aber das ist jetzt sekundär. Also ich habe dann schlussendlich, Spoiler, ich habe schlussendlich den Weg zum WC dann gleich gefunden. Und bin dann auch wieder zurückgekommen. Was unterwegs passiert, das erzähle ich jetzt nicht da öffentlich im Podcast, weil wenn jemand von TCL zulässt...
Ja. Versteht er uns eh nicht.
Aber sag mal, wie läuft das dort? Ich meine, ich habe gar nicht gewusst, dass die das in Polen irgendwie zusammenschrauben. Ich dachte, das wird alles einfach direkt China auf ein Schiff und da ane.
Ja, es hat offenbar, also ganz im Detail haben sie es uns natürlich nicht dürfen sagen oder wollen sagen, aber es hat wahrscheinlich ein bisschen so steuerrechtliche Gründe. Das heisst, wenn du, also die Teile werden schon grossteils natürlich in China produziert, die wichtigsten Teile, Panels etc. Aber wenn du quasi die Assembly, also die Zusammenstellung in Europa machst, in einem europäischen Land und den Fernseher erst eigentlich in einem europäischen Land zusammenbaust, dann ist es eben nicht made in China, dann ist es made in Polen und das hat dann wiederum für den ganzen Import, die ganze Importgeschichte hat das natürlich dann wieder einen Einfluss drauf. Also es ist offenbar besser, die Teile auf Polen zu bringen und sie dann dort zusammenzubauen, um sie dann von Polen aus zu verteilen auf Europa, als die in China schon zusammenzubauen und dann ein Containerschiff dort und dort und dort anbringen und es dann so zu verteilen.
Also es wird einfach eigentlich jetzt noch eine Station mehr leiten wir ein, dafür spart man ein bisschen, die Umwelt belastet man noch ein bisschen mehr, eigentlich völlig beknackt wieder, oder?
Nein, ja. Weil
es ja offenbar direkt könnte dann von China komplett herstellen.
Ah, dass du nicht noch musst zuerst noch von China auf Polen und dann von dort Feinverteilung machen. Ja gut, ja, das weiss stimmt. Das kommt wahrscheinlich aus Rotterdam, nachher auf Polen und dann nachher von Polen wieder.
Ja,
das stimmt.
Also es gibt im Fall auch einen Zugweg. Also sie tun auch vieles mit Zug, Cargo und so transportieren. Da habe ich auch ganz interessantes erfahren. So Side Notes. Das Zug fährt ja irgendwie von China, wie sagen wir dem, der
Silkway,
Seidenstraße etc. durch Russland und so weiter und so fort. Muss teils verschifft, also von Cargo verschoben werden, weil in Russland sind die Schienen offenbar breiter als in Europa. Entweder sind sie breiter oder schmäler, eins von beiden. Aber auf alle Fälle, ein Lok, der in Russland startet, kann nicht bis auf Europa durchfahren, sondern muss irgendwo wechseln. Und dann habe ich gefragt, aber warum? Also ich meine, warum baut man nicht Schienen einfach überall auf der Welt gleich? Ist das nicht, gibt das nicht irgendwie einen Standard? Das ist doch blöd, oder? Du fährst mit dem Zug und plötzlich so, die Schienen wird kürzer.
Du meinst wie Steckdosen?
Ja, so wie Steckdosen. Ja. Aber es hat einen Grund, hat er gesagt, das hat einen Grund. Nämlich damals, wo diese Bahnen gebaut worden sind, ist ja auch gerade weltpolitisch ein bisschen mühsam gewesen. Also so ein bisschen Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und so weiter. Und Russland hat einfach gefunden, look, wenn dann die Deutschen oder wer auch immer da kommt mit seinen Zügen und bei uns rein will, nicht bei uns. Wir bauen andere Schienen, damit ihre Züge nicht bis zu uns durchfahren können.
Ja, lustig.
Da gibt's,
so ist das heute noch. Naja, das ist das.
Haben wir noch etwas gelernt heute? Aber du hast nicht gesagt, dass du auf Polen gehst. Hättest du mein Telefon mitnehmen und dort direkt in die Fabrik bringen, da, zum Reparieren?
Ja.
Hättest du einfach können fragen, hallo, ich habe hier ein Telefon für die Reparatur.
Ja, voll. Oder ich hätte auch können vielleicht einen Fernseher mit heimnehmen, einen zweiten, dritten, vierten oder so. Das ist, ich weiß es nicht. Aber was ich noch wollte sagen, in Polen, das ist tatsächlich wirklich eine riesige Fabrik von TCL. Sie bauen dort auch nicht nur TCL-Fernseher zusammen, sondern auch von anderen Marken, wo ich aber leider nicht sagen darf, welche das sind. Das ist alles top secret. Und ja, was sind das? Also, im Moment, weil der Club pro Jahr, das Jahr sind es etwa bei 3,5-4 Millionen Fernseher, die sie produzieren, also die sie herstellen, nicht nur TCL, eben, wie gesagt. Sie könnten die Kapazität im Moment, glaube ich, 5 Millionen machen. Also das würde die Fabrik hergeben. In Europa werden pro Jahr 35 Millionen Fernseher verkauft. Also kann man sich mal abrechnen, ist etwa ein Fünftel vom ganzen Fernseher, vom Fernsehmarkt von ganz Europa wird in Polen dort in dieser Fabrik produziert. Oder könnte sogar produziert werden, das ist noch crazy. Was ich auch mega geil gefunden habe oder etwas, was mich mega überrascht hat, ist, wie viel Handarbeit in jedem einzelnen Fernseher steckt. Also, ich habe gemeint, das sei eigentlich eine mega automatisierte Sache, so à la irgendwie so eine Straße oder was weiß ich, dass da jeder Griff wird von einer Maschine benommen, ist aber eben nicht so. Du hast das Panel selber wird zwar so geliefert, oder? Das wird wahrscheinlich irgendwo in der Fabrik tatsächlich mit Maschinen, weil das wirklich so tiny, kleine, mikroskopisch kleine Pixel sind, wo das alles muss stimmen. Aber nachher der Fernseher selber, da ist 100 Meter lange Straße, etwa, vielleicht auch 50 Meter, bin nicht so gut mit schätzen. Und du hast entlang dieser Straße hast überall Menschen und jeder Mensch macht da seinen Griff, nimmt irgendwie aus der Verpackung, nimmt da Kabel rein, zack, nächstes, macht das, macht jenes. Also da ist wirklich, das sind hunderte von Leuten, die an einem Fernseher arbeiten, um den zusammenzustellen. Und dann haben wir gefragt, ja, aber warum wird das nicht automatisiert? Da sind ja hure viele Menschen. Also ist ja gut, gerade arbeitsplatztechnisch ist das ja super, dass da so viele Menschen einen Arbeitsplatz haben. Aber wäre das nicht effizienter mit Maschinen zu machen? Dann haben sie gesagt, ist es eben nicht, weil es gibt so viele verschiedene Fernseher und so viele Modelle und klar ist ein Fernseher immer gleich aufgebaut, aber da gibt es so viele kleine Feinheiten und dort und das und da musst du so. Es ist schlicht und einfach nicht möglich, Maschinen zu konzipieren, die das handeln können. Die Feinheiten von jedem Modell, von jeder Marke, von jeder Zollgröße, was da genau muss, wie zusammengesteckt werden. Es ist schlicht und einfach einfacher, Menschen anzustellen, ihnen zu sagen, schau, heute machen wir das Modell, morgen machen wir jenes Modell und übermorgen musst du die Zollgröße machen und die tun das dann entsprechend.
Aber das ist ja, glaube ich, auch bei den meisten, also ich meine, bei Smartphones und so, siehst du das auch, die schaffen sie auch so. Also
ich habe das nicht gewusst. Ich, ganz ehrlich, ich habe das wirklich einfach nicht gewusst. Ich
das ja, nicht gesehen, das macht ja Sinn, weil so ein Roboterarm, das ist nicht so easy, den zu programmieren. Mhm. Oder? Die können etwas, also bei den Autos lohnt sich das noch, und darum tust du auch Autos, dann irgendwie machst du einfach irgendwie Facelift oder so, dass einfach dann die halt, dass das nicht einfach komplett wieder etwas anderes wird. So, oder?
Ja.
Cool. Damit einfach die Roboterlinie kannst du brauchen. So. Aber ja, mich hat's auch noch überrascht, aber die Erklärung ist eigentlich mega einleuchtend, so. Ja. Vor allem bei Fernsehen, oder? Ich meine, das ändert jedes Jahr, kommen irgendwie 20 neue Töpfe auf dem Markt. Schon nur von allen Herstellern. Also von jedem Hersteller kommen 20 verschiedene mit Zollgröße und das und das und jenes. Das lohnt sich gar nicht, da irgendwelche Roboter drauf anzusetzen. Das ist schon krass.
Ja.
Spannend. Völlig.
Ja, das ist sehr cool. Das ist das. Und dann bin ich kurz in der Schweiz zurück, um einen Film zu schauen. Über den reden wir, glaube ich, nach einem neuen Podcast.
Mm-hmm. Der Encanto, oder?
Der Encanto. Und ja, dann bin ich nach dem Disney-Film bin ich gerade weiter ins Disneyland. So, Katz, geh ein bisschen aus dem Bild. Danke.
Kommt so irgendwas, etwa 3 Tage oder so? Bist du gerade noch in einem Disney-Hotel abgestiegen eigentlich?
Ja. Also
wirklich?
Wir sind nicht in einem Disney-Hotel gewesen. Die sind nämlich alle schon ausgebucht gewesen, aber gerade also etwa 10 Minuten vor dem Disneyland selber hat es auch noch andere Hotels, die du dort kannst buchen. Und die haben irgendein kleines Studio gehabt. Viel günstiger natürlich als das Disney-Hotel. Und super gut gelegen. Also wir haben mit dem Shuttle, du bist in einer Minute, zwei, bist vor dem Park gewesen und sonst bist du einfach zu Fuß schnell 10 Minuten gelaufen, voll easy.
Aber bist vermutlich einfach im Gackhaus, also wenn du sonst etwas, oder?
Also ich meine, Disneyland selber ist im Gackhaus. Das ist ja dort mitten in der Prärie. Also das ist ja völlig... und dann, ja, also du gehst nicht dort hin, du buchst dort nicht ein Hotel, um dann irgendwo etwas zu machen, sondern es ist einfach zum Disneyland. Fertig.
Und ist es gut gewesen?
Ja, ich liebe dort einfach. Happiest place on Earth. Da bin ich voll Fanboy, sorry. Ich weiss, es ist nicht allzu populär. Es ist populärer Disney-Bashing.
Der Park ist schon geil. Der Park Disney ist scheiße, aber der Park, das ist unbestritten geil.
Du hast einen Five Guys dort.
Five Guys? Was ist das?
Five Guys Burger. Ich bin natürlich nur an kulinarischen Sachen interessiert, weil im Europapark gibt es ja Michelin-Sterne-Restaurants und so.
Die haben die was, aber so im Disneyland... Dort habe ich also nie ein gutes Essen gefunden. Und ich gut.
Wohl, im Fall im Disney Village. Wir sind am letzten Tag in so einem Steakhouse. So ein bisschen so
an, das haben wir gesehen.
Ja. Was ist das? Washington Warehouse. Ja. Also ein bisschen so. Nach
Kolonialstil-Zeugs dort, oder?
Ja, das, ein bisschen so der Industrial-Washington-Dings, ja. So mit der Metzgerei und Zeugs. Also, aber mega schön gemacht, wirklich mega, mega schön. Und das Essen, das Fleisch ist grandios gewesen. Wow, ich habe sogar die Augen zugemacht während dem Essen.
So, nein. Ich bin in dem Timo Pumba-Ding gewesen, das hat nichts können. Und dann bin ich in dem Grossen gewesen. Dort richtig zu dem Star Wars-Zeug.
Ja, dort ist es kalt.
Es ist eine mega, mega grosse irgendwas Halle, wo man essen kann, und dort ist es auch scheiße. Oder ja. Gut, vielleicht bin ich einfach in der falschen gelandet.
Es ist einfach Fast Food, aber ich habe den Burger noch geil gefunden. Ich habe den BB-8-Burger dort gehabt.
Der BB-8, das ist mir nicht
gegeben. BB-8-Burger, ja klar. Man hält das Franchise so lange, bis sie tot ist, oder?
Ja.
Komm, ich sage sonst 13 Minuten im Podcast, Ihnen auch noch kurz.
So viel zum Intro.
Das ist voll easy. genau, wir reden, unser Hauptthema heute ist Star Citizen. Das hat nämlich die 400 Millionen Dollar Marke geknackt und ist mit dem jetzt das teuerste Game aller Zeiten, ist aber noch lange nicht fertig. Über das werden wir sicher reden. Und dann eben, der Luca hat es schon angekündigt, über Encanto, den neuen Disney-Film. Dann Cowboy Bebop habe ich ein bisschen gesehen. Und ja, Arcane können wir ja noch offen lassen, wir über das auch nicht mehr reden. Ich ordne das mal mit zuerst Encanto und dann der Bebop. Und noch eine. Du hast Shin Megami Tensei gespielt, sehe ich da.
Yes.
Und ich habe lustige. Serious Game habe ich Gunfire Reborn. XO1 ist, das ist eins, da kannst du eins das Bierli trinken oder eins rauchen und das dazu spielen. Super chill. Und dann. Das weirdeste Game ever, The Deer Simulator. Muss ich doch auch noch ein Wort darüber ausdrücken. Wow.
Und ich habe checken den Podcast trotzdem noch mit dem besten Game aller Zeiten. Machen wir dann in der Spielecke.
Da habe ich gefunden, das machen wir doch jetzt gerade am Anfang.
Wenn wir es am Anfang machen?
Ja, ich habe gefunden, weil wir haben ja noch debattiert, was News und so, aber...
Vielleicht sind wir da wieder mal... wir sind uns wieder mal uneinig gewesen. Aber das ist ja immer gut, das wollen die Leute.
Dass man streitet.
Ja.
Nein, aber genau, der Golden Joystick Award, die haben das beste Game aller Zeiten gekürt. Und der Golden Joystick Award, das ist einfach ein, die gibt es schon seit 1983, verleiht die Preise. Es gibt ja die Game Awards, gibt es halt wirklich immer noch nichts Offizielles. Vielleicht wird es das auch nie geben.
Das wird es nie geben, das kann es ja gar nicht. Also weißt du, der Oscar ist ja nicht offiziell.
Nein, ich weiss, aber der Oscar wird angesehen als das. Und
es gibt so FIFA kann einen goldigen Turnschuh machen und das ist offiziell, aber weil die halt der Verein sind, aber es gibt ja nicht einen übergreifenden Filmverein, einen übergreifenden.
Aber man würde sagen, wenn es ihn gäbe, würde man es eben nennen Oscars vom Game-Bereich.
Ja, genau.
Dann sagt man ja schon, dass die Oscars wird es halt offiziell angesehen, obwohl das ja, eben, ich glaube, wir sind uns alle einig, die sind ja das shady as fuck.
Ja, und es ist auch nur es ist auch wirklich nur eine Spitze von einem Eisberg von Filmen, die in Amerika produced sind.
Gell? Wieso muss ich da Untertitel lesen?
Ja.
Game Awards übrigens, die habe ich eigentlich auch überlegt, darüber zu reden, weil die haben ganz, ganz weirde Nominierungen drin gehabt. Aber vielleicht können wir dann dort mal darüber reden, wenn die sie verleihen, einfach weil die
ich glaub, sehr weird. Wir reden aber darüber, wenn es verleihen worden sind. Ich habe die Nominees eben eigentlich auch noch mal rausgeschrieben, aber ich habe gefunden, es lohnt sich nicht.
Also, oder eben auch nicht, außer das passt zeitlich rein. Wenn nächste Woche könnt ihr dann, bin ich dann nicht um, könnt ihr dann vielleicht noch das Programm vom Dezember erzählen. Aber eben, wir bleiben jetzt kurz da. Die haben das verliehen, also das sind britische User, könnt ihr da voten. Und die haben aber nur können voten, ich mache jetzt den Link nochmal schnell auf
20.
Okay.
Es sind 20 Spiele und sie haben das ziemlich transparent auf ihrer Webseite geschrieben, wie dass sie vorgegangen sind, um die 20 rauszusuchen. Das ist einerseits aus anderen Best Game of All Times und so, aus den Joystick Awards, Golden Joystick Awards. Und dann aber auch Experten, die sie befragt haben, etc. Und dann haben sie so eine Shortlist aus 20 Games gemacht, wo man sich fragt, ja, sind 20 Games nicht ein bisschen mau und ein bisschen wenig? Das ist nicht mal ein Game pro Jahr, wenn man bedenkt, dass Gaming, also sie haben das im Rahmen von 50 Jahren Computergames eigentlich gemacht.
Ah, das muss man noch sagen, ja.
Ja, wenn man denkt, dass es 50 Jahre Computergames gibt, das ist nicht mal ein Game pro Jahr so. Und es hat dann auch sehr eigenartige Nominationen darunter, wie Super Mario Bros. 3, wie ja, so 3 und so.
Also komm, ich kann ja geschwind...
Aber,
komm, ich kann es ja geschwind aufzählen.
Ja, also.
Es hat Dark Souls, Doom, Legend of Zelda, Breath of the Wild, Half-Life 2, Minecraft, Street Fighter 2, Tetris, The Last of Us, Super Mario 64, Metal Gear Solid, das erste, Halo, das erste, Super Mario Bros. 3, GTA 5, Portal, das erste, Call of Duty 4, Modern Warfare, Pac-Man, Super Mario Kart, auch das erste, Space Invaders, SimCity, auch das erste, und Pokémon Go. Und, genau. Und
das jetzt, ist eine Dreierfolge von der Sieger übrigens.
Genau.
Also ist Dark Souls. Dark Souls.
Ah, das ist sie auch gerade?
Ja, ja.
Ah, okay. Das habe ich mir eben gerade noch fragen, ob es eine Dreierfolge gibt.
Ja.
Genau. Und, ja. Ihr Gewinner ist Dark Souls, was vermutlich auch deine wäre. Oder wäre es auch deine?
Also, das wäre meine tatsächlich. Ja, nein, tatsächlich. Tatsächlich hat mich an der LAN-Party eine Kollegin vom Kollegen, der da war, irgendwie gefragt, das ist dein absolute favorite game of all times. Und ich habe Dark Souls gesagt. Ja, also weit vor dieser Liste, bevor das ich das überhaupt gesehen habe. Und,
also ja. Dich haben sie hoffentlich befragt als Experten.
Oder? Absolut, ja. Und ich habe aber auch 10'000 Stimmen gehabt, darum hat es Dark Souls gewonnen. Ja. Nein, also ich denke, wir müssen es mal so ein bisschen einordnen. Also das ist mal die Liste, es ist natürlich irgendwie ein randomes Feldsache, irgendwie das einzige Race-Game drauf, Super Mario Kart ist so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen mittel zum Beispiel. Aber schlussendlich habe ich noch so ein paar andere Listen von Greatest Games of All Times und das ist schon sehr redundant, die Top 20, so Top 30 so. Mhm. Also ich finde die Auswahl jetzt nicht... Also weißt du, was fehlt dir, Phil?
Nein, also weißt, grundsätzlich muss man ja sagen, da gibt es kein richtig und kein falsch, weil es ist ja einfach rein subjektiv.
Absolut,
und,
ja.
Aber
ja,
ich finde
ja,
schon also, noch...
Ja, ja.
Nein, genau, aber das ist noch, das schreiben sie da eben nicht zurecht. Ich finde natürlich, ich würde auch für mich, wenn ich das müsste auswählen, würde ich noch unterscheiden zwischen, was ist, finde ich, das Geilste und was ist das Bedeutendste, oder? Also weißt, es ist wie so, ich gewisse Games kann ich anerkennen, das ist einfach, schau mal, das ist einfach, das ist ein Meilenstein gewesen. Ich finde es aber ein Scheiss-Game, ich finde es überhaupt nicht geil.
Genau.
Und das, und irgendwie, ich glaube, ich hätte es jetzt aber hier einfach vermutlich ein bisschen kombiniert, oder? Aber jetzt rein, wenn ich jetzt die Liste anschaue, eben, weißt du, PC Gamer zum Beispiel, das sind ja das grösste PC Game Magazin, die haben jedes Jahr ja einen Top 100 und die schieben zusammen. Und es gibt immer die gleichen Diskussionen mit, ist alles falsch und bla bla bla, wieso fehlt das? Und, oder? Das ist das Quatsch, das finde ich, muss man nicht diskutieren. Aber ich finde es halt jetzt tatsächlich, bei einer Top 20 machst und du nimmst erstens mal zwei Mario rein, finde ich schon mal sehr weird. Wieso
zwei Mario, das ist ja ein Rest.
Nein, Super Mario 64 und Super Mario 3.
Ah ja, also, aber das sind, nein, Mario ja, aber das, nein. Das sind, das ist schon, da muss ich schon sagen, das ist sehr, also ich meine, das 64 war der erste 3D-Plattformer gewesen und Super Mario 3 ist einfach für das 2D-Plattforming, das ist absolut legitim, dass das macht.
Nein, aber eben, siehst du, finde ich zum Beispiel, ist Super Mario 1, das ist wegweisend gewesen. Und das 3 ja. ist einfach das Beste von diesen 3, das sehe ich auch.
Das erklärt sie in dem Artikel schon auch, wieso. Sie haben teilweise Games drin, die nicht mal das Beste sind von ihrer Serie. Also sagen wir zum Beispiel, bei Metal Gear Solid ist 1 nicht das Beste, oder? Mhm. Das ist 3 das Beste, mit Abstand. Aber, das geht halt, das stimmt. Das geht dann nicht richtig auf die Münze 1 von diesen 3 nehmen. Also von der Plattformen Marios. Oder?
Aber das ist das, was ich meine. Manchmal ist die Eingabe, die sie haben, ist es der beste Teil, bei Zelda zum Beispiel. Oder? Das ist das, was ich alle würden sagen, Breath of the Wild ist das Beste. Aber das Bedeutendste
wäre... Ja, sagen dann vielleicht noch Ocarina of Time. Aber nein, ja.
Ja, natürlich, aber tendenziell würdest du vielleicht sagen, das Bedeutendste ist das erste Zelda gewesen. Und dann wiederum beim SimCity ist aber dann das erste drin, obwohl SimCity 2000 ist in allen Belangen besser als SimCity das erste. Und darum, das finde ich eine inkonsistente Liste. Aber das ist auch egal. Das ist jetzt einfach irgendein x-beliebiger Preis. Witziger ist ja wirklich mehr auch, eben, du würdest jetzt Dark Souls nehmen. Ich habe mir das nachher auch noch kurz überlegt.
Beschränken wir uns auf die Liste, was ihr würdet als erstes nehmen. Das nimmt mich noch Wunder.
Aus der Liste? Oh je. Ja. Oh je. Was ich noch einmal kurz reinschmeissen ist, im Erklärartikel haben sie aber noch geschrieben, dass sie bewusst auch ein bisschen Kontroversen gesucht haben mit dieser Liste. Dass man das auch genau die Diskussion führt, die wir jetzt gerade geführt haben.
Ja, genau.
Was einmal ein bisschen Also haben wir auch nicht genau, warum man das etwas macht, also warum Kontroverse suchen, wenn einfach damit man darüber redet.
Aber ja, für mich ist es jetzt, ich habe jetzt das wirklich einfach die Diskussion einfach mal ganz ausblendet und gefunden, okay, es muss jetzt einfach, also jedes Spiel hat eine Berechtigung und wenn jetzt halt der falsche, wenn ich finde, der Titel drauf ist, wie sagen wir irgendwie bei Metal Gear Solid oder was weiß ich, Half-Life, kann man auch diskutieren, wieso es 2.1 drauf ist und so, dann nehme ich halt das einfach als global die Game-Franchise. Und dann haben wir die Diskussion, der Deckel drauf.
Also für mich sind das einfach sicher 20 von den wichtigsten oder besten Games, die es gibt. Das ist für mich auch unbestritten. Das okay. Nicht, eben, weil für mich gibt es halt auch nicht. Es gibt nicht die ultimative Liste. Auch wenn dann viele das wählen, das muss man halt ignorieren können, oder? Genau. Weil sonst wird man sich immer aufregen, weil ja. Aber jetzt aus dieser Liste, ich finde das halt schwierig, oder? Ich glaube, da habe ich tatsächlich auch jedes Game. Da habe ich auch alle Games. Ich weiß im Fall auch nicht. Ich finde Doom sicher, weil das habe ich halt auch tatsächlich viel gespielt. Und das war halt auch wirklich wegweisend gewesen. Das war technisch ein Meilenstein gewesen. Und das hat auch ein eigenes Genre geschaffen, wo nachher einfach alle. Der Ego-Shooter, der ist nachher einfach irgendwie 10, 20 Jahre lang. Ist einfach Ego-Shooter. Alle haben Ego-Shooter.
Ja, gemacht. Sie haben am Anfang die ersten 10 Jahre auch einfach Doom-Klon geheißen.
Ja.
Wie jetzt eben, alles Souls-like heisst, oder?
Ja, ja, aber es ist eben auch Halo und Call of Duty. Das geht nicht ohne Doom, oder? Es basiert alles auf dem.
Ja, das
und
ist so.
Half-Life hat ja sogar die Engine von Quake und so. Aber genau, das tendenziell. Eben, aber das ist jetzt auch. Ich mache das eine Mischung aus. Was finde ich am geilsten? Weil das andere ist auch so nach Lust und Laune irgendwie. Also, ich finde es wirklich noch.
Titel jetzt! Ich brauche einen Titel jetzt!
Ja, dann würde ich Doom nehmen
aus dieser Liste. Gut, Doom. Und Fontana nimmt The Last of Us, das weiss ich schon, oder?
ich kann gerade sagen, ich tendiere zu Half-Life 2.
Tatsächlich. Ah, gut, okay, ja.
Obwohl The Last of Us zwar für mich auch, stimmt, ich habe das ja gar als Game of the Decade, glaube ich, mal in so einer Auflistung genannt.
Genau.
Stimmt auch immer noch für mich. Half-Life 2 war für mich damals auch einfach gerade technisch das Game gewesen, wo ich das Gefühl hatte, so grafisch so, wow, besser wird es nicht mehr. Wir haben peaked. Und das ist irgendwie so grafisch einfach. Und auch weißt, mit dem ganzen Physik, mit der Physik dahinter, wo ich weiß nicht, ich glaube, es ist etwas extrem, extrem Neues gewesen, dass du wirklich so ein realistisches Physiksystem hast, dass du gesagt hast, da weißt du, mit dieser Gravity Gun und so, dass das Zeug nimmst und du schmeißt es und es tut physikalisch korrekt berechnen, wie dann das Teil muss umkehren und an der Wand tatschen und Zeugs und was weiß ich und all das. Es ist einfach. Und einfach geil, sonst, ich habe es auch von der Story her und alles mega geil gefunden, aber für mich ist es wie so das, wenn ich jetzt nur aus dieser Liste wählen müsste. Das, was ich streichen würde, ist Pokémon Go, fuck off.
Ja,
aber das ist für mich halt, das akzeptiere ich als Eintrag, weil es ist auch, das ist so ein Phänomen und es ist nicht einfach so ein Eintagsflüge gewesen, oder? Das ist unglaublich populär, immer noch.
Ja.
Und auch wenn ich es jetzt in den Brunnen finde, kann ich jetzt auch dem den Anspruch nicht absprechen. Irgendwie.
Ja, also es ist genau die Diskussion, also von mir aus ja bedeutend, ja für das Mobile Gaming vor allem, oder all die Games, die dann vorkommen und genau das machen, aber ich selber, also wobei ich muss sagen, ich habe das Game ja auch recht gesucht, aber hat sich meine Einstellung zu Pokémon Go mega geändert. Ich finde es mittlerweile einen richtigen Brunz, einen Scheissdreck. Es ist nicht belohnend, es ist mühsam. Es ist, what the fuck, was soll das überhaupt? Aber ich habe es damals tatsächlich auch recht gesucht. Das stimmt.
Ja, voll. Ja, für mich ist klar Dark Souls, aber einfach halt, wie das irgendwie so, ja, natürlich ist es wegweisend gewesen jetzt für die letzten 10 Jahre, also seit es rausgekommen ist. Und darum habe ich es ja auch das Game of the Decay genommen. Ich glaube, es gibt, das ist für mich die krass. Ich habe dort eigentlich Minecraft, also zwischen Minecraft und Dark Souls, mit dem Game of the Decay unterscheiden, eins von beiden. Einfach auch, weil Minecraft wegweisend ist. Vorher noch nie jemand einfach 2 Milliarden gemacht hat mit einem Game, das er bei sich zuhause im Büro, im Homeoffice quasi programmiert hat. Also Dark Souls ist klar, aber das halt einfach, weil ich glaube, es ist so ein bisschen das Game, wo alles drauf anläuft. Es ist für Oldschool-Nerds etwas, es ist mega Storytelling-mäßig, etwas vom Besten, weil du dir die Story selber musst irgendwie suchen zwischendrin und dir das nicht einfach so ein Grind angetatscht wird und so, die ganze Welt und so. Und da, ich rede von Dark Souls 1, Dark Souls 2 und 3 sind dann schon eher abgefallen. Und ja, aber was ich eben finde, sind, es gibt noch so zwei Fehlende auf dieser Liste. Also beziehungsweise World of Warcraft ist zum Beispiel da nicht drauf, was ich weird finde. Mm-hmm. Das ist ja so ein Game, wo ich finde, hey, ja, das, bei dieser Liste muss es drauf sein. Aber gut, eben, die wollen wir ja nicht diskutieren. Und Gran Turismo, finde ich, fehlt auch. Das ist der System Seller für PlayStation eigentlich und ist einfach nicht drauf. Aber,
ja. Eben, ja. Das ist eben, genau, ich finde das so schwierig. Für mich, ich hätte jetzt auch gesagt, für mich wäre das zum Beispiel zu wenig bedeutend. Ich verstehe, ich finde aber auch Gran Turismo ist auch ein grosses Ding. Eben, das ist so. Ich zum Beispiel hätte noch, wenn ich jetzt das selber gemacht hätte, das war nämlich auch meins von der Dekade gewesen, hätte ich das PUBG reingenommen, auch wenn ich das jetzt nicht mehr spiele.
Ja. Mhm. Auch dort ist halt Battle Royale. Es fällt dann als Battle Royale drauf, ja, das stimmt.
Eben, und das ist irgendwie auch so etwas, es hat irgendwie, nachdem jetzt nur noch das geht, oder? Und das ist dann halt, das ist ja immer so die Unterscheidung, was ist älter, weißt? Und tendenziell gewichtet man ja solche die älteren Sachen mehr, weil man sagt, es ist bedeutender.
Ja.
Aber das ist irgendwie, das hat mit Fortnite das der populärste Games gespawnt, wo es gibt. Und jeder Scheiß macht Battle Royales.
Stimmt schon.
Aber, ja, oder was wäre es für dich, Luca, wenn jetzt ohne die Liste?
Also PUBG hat jetzt auch sicher noch auf dieser Liste genommen, auch im Hinblick auf was die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich passiert, oder? Mit dem ganzen Metaverse. Dann müssen wir in 10 Jahren müssen wir wahrscheinlich nochmal PUBG neu bewerten, dass er nicht nur einfach das Battle Royale beeinflusst hat oder begründet hat, sondern nachher mit Fortnite und so auch vielleicht eigentlich der nächste grosse Megatrend, wo wir erleben werden in den nächsten 10, 15 Jahren.
Und FIFA.
aber du lachst, aber ich habe einfach wirklich gefunden, weißt du, auch von der Bedeutung her, das ist populär, mit Abstand das populärste Game in Europa, oder? Mhm. Da gibt es
ja.
Kein anderes,
ja.
Wo
das ankommt. Ja,
alle motzen über FIFA, ich inklusive, aber gamen um das Gleiche stundenweise. Also es ist irgendwie gleich, kannst nicht ohne.
Ich glaube, ein repräsentatives Sportspiel wäre noch gut gewesen. Ob jetzt das FIFA ist oder irgendwie das N2K, NFL, wo irgendwie gelobt wird, oder Pro Evolution, whatever. Oder NBA, oder aber ein Sportspiel fehlt, das bin ich
was,
auch
was mir persönlich noch fehlt, wo mir wirklich das Herz blutet, ist Star Wars Knights of the Old Republic von BioWare.
Ja, es ist kein BioWare-Game drauf, gell? Ja.
Es ist auch, es ist im Fall eben, das ist noch das, was ich auch noch sagen wollte. Ich finde, da fehlt auch überhaupt, es hat kein einziges Rollenspiel drin.
Ja, eben, das habe ich jetzt.
Zelda ist noch am wenigsten, aber Dark Souls ist ein Rollenspiel.
Also, okay, Dark Souls stimmt, ja, das stimmt.
Ja,
aber das ist für einen anderen. Das ist nicht wegen RPG drin, oder? Es ist wie so, wenn du einen Vertreter noch möchtest von RPG, dann wäre jetzt für mich nicht Dark Souls. Das ist
ja, es
das
stimmt.
Ein anderes Genre stärker.
Es stimmt, es ist BioWare, es ist gross absent, oder? Mit all ihren Mass Effect und Dragon Age.
Mass Effect 2 unbedingt eigentlich, ja.
Ja, und dann noch ein Ding, wie heisst es da? Geil, Fallout und so.
Aber eben, geil, welches nimmst du denn raus?
Ja.
Oder drum. Aber nein, ist.
Ich finde es eine spannende Liste, ich finde die Diskussion halt einfach immer spannend. Ich finde so Sachen immer. Also, sorry für die, die jetzt nicht so game-affin sind, aber ich glaube, ihr kennt aus dieser Liste sicher. Jeder hat auf der Scheiße auf einem Gameboy schon mal Tetris gespielt. Das kann man jetzt niemand sagen. Aber ich finde die Diskussion halt immer spannend. Ich finde, ich gerne über so Sachen diskutieren. Ich finde es auch teilweise höchst philosophisch und so. Danke viel, haben wir es noch diskutieren
können. Also,
damit
also
man persönlich aus dem Take rausgeht.
Das ist also aber nicht das, was die Leute wollen, Simon.
es geht mit Games weiter, aber das ist, es ist wirklich einfach auch eine grosse Kiste. Und ich hatte das auch schon lange mal auf meiner Agenda gehabt, um über das reden. Und jetzt ist einfach gerade mit 400 Millionen US-Dollar einfach auch ein guter Zeitpunkt. Und das hat, eben, das ist das Star Citizen.
Ja.
Das ist wirklich ein monumentales Weltraumsimulator, nenne ich es jetzt auch mal vereinfacht. Und das hat vor, jetzt muss ich schon schauen, Kickstarter-Kampagne 2012 angefangen. Und darum könnte man theoretisch sagen, nächstes Jahr werden es 10-jährige, aber das stimmt aber nicht so ganz.
Wieso
nicht? Hat es angefangen, ja, das sagt er gerade weiter.
Okay.
Aber dort hat es 2 Millionen gesammelt im Kickstarter. Und hat dann einfach angefangen nachher mit so einer eigenen, oder hat es weitergeführt mit so einer eigenen Crowdsourcing-Kampagne.
Ja.
Und dann kannst du dort direkt Schiff und Sachen kaufen und so das Game unterstützen. Und das fängt halt, weißt du es noch, Simon? Das billigste Tier ist, glaube ich, 40 Stutz oder so.
Ja, ich bin es egal. Also dort, wo damals meinst
du? Ja, irgendwo dort hat es angefangen. Ich weiss, es hat nichts mit 10 Stutz. Das ist schon fast das normale
Ja, ich habe, glaube ich, 40 gezahlt damals. Ich habe das tiefste Tier, das du noch als Raumschiff bekommen hast, habe ich gekauft, ja.
Genau. Und dann geht es auf bis Tausende von Franken für wirklich so monumentale Schiff. Ich Ja, jedenfalls genau. Und das kannst du dort halt direkt reinbuttern. Und so haben sie auf diese Art, haben sie gerade jetzt vor einer Woche die 400 Millionen US-Dollar-Marke geknackt. Und dann habe ich noch gelesen, weil sie aber kritisiert worden sind für solche Finanzierung und so. Oder das ist ja immer ein Thema, weil wenn du so lange entwickelst und das Game ist noch nicht fertig, haben sie offenbar noch zusätzlich 60 Millionen für einfach Marketing gesammelt, aus anderen Quellen noch. Also wow. Das ist mit Abstand das teuerste Game aller Zeiten. Das zweitteuerste ist etwa Cyberpunk mit, glaube ich, 330 Millionen oder so.
Krass.
Und also das ist... Genau, und dann habe ich gefunden, komm, das ist ein gutes Thema. Weil ich da auch nicht so sattelfest bin, habe ich mit dem Dominik aus unserer Community ein bisschen gequatscht. Der steht da ziemlich dick drin und zockt das seit 2 Jahren. Hat mich dort ein bisschen aufgeklärt. Nur vielleicht wegen dem 10-Jährigen noch kurz. Das ist, weil es hat in die Vorproduktion hat schon 2010 angefangen und sie haben 2011 wirklich mit der Produktion angefangen. Darum, an und für sich sind sie jetzt 10 Jahre dran. Kann man so grob sagen. Und versuche es mal kurz zusammen, also das Game vielleicht noch kurz zu beschreiben für die, die jetzt keine Ahnung haben. Star Citizen, dort steckt der Chris Roberts dahinter. Das ist so ein, also ein Game-Koryphäe, vor allem früher, Wing Commander, so eine legendäre Space-Serie gewesen. Freelancer ist dann, glaube ich, sein letztes Game gewesen. Und darum nennt man das auch so ein bisschen spirituelle Nachfolger. Bude heisst Cloud Imperium Games. Und das soll eigentlich einfach der monumentalste wirklich Weltraumsimulator sein, wo man sich vorstellen kann, mit einem gigantischen Universum für Multiplayer, wo die Leute wirklich können einfach ins Raumschiff steigen, überall hinfliegen, landen. Also man kann sich ein bisschen wie No Man's Sky, das ist jetzt das, was einfach mit viel mehr grafischen Details und viel mehr Details, die man auch machen kann. Also wirklich von du startest in deinem Bett, läufst durch eine Raumstation durch, nimmst den Lift, der wirklich physisch dort steht und auffährt, gehst in dein Raumschiff, wirklich, du leist deine Hand an die Türen, ziehst sie auf, läufst Stegchen rauf, hockst an deinen Sitz an, oder? Also, was ich auch rausgehört habe vom Dominik, oder? Das ist schon etwas, was mit den Reiz ausmacht. Dass die, es ist nicht einfach eine Simulation, da ich schnell reise zum Flugzeug, einsteigen, starten, sondern dass du das halt, es ist alles drin, weißt du, wirklich jeder Handgriff und so wird versprochen und vieles ist ja tatsächlich schon drin. Aber eben, es ist seit 10 Jahren in Entwicklung. Es ist mal, ursprünglich hat es mal geheißen, 2014 kam es raus.
Ja, ich habe mir extra meinen Gaming-PC 2015 zusammengestellt, damit ich es gamen kann. Das ist mittlerweile schon zum zweiten Mal überholt.
Eben, es ist noch schwierig, wo fängt man an, oder? Es ist vielleicht eben, warum ist es überhaupt so lange in Entwicklung? Also ich glaube einfach, es ist einfach auch länger gegangen, als man denkt. Es sind auch viel mehr Sachen drin, als man denkt. Es ist halt wirklich... Sie haben dann irgendwann schon angefangen, eben das Game, man kann es jetzt spielen, oder? Und sie tun es dann wie so in Modul erweitern, oder? Es ist eigentlich wie so eine ewig andauernde Alpha, wo halt nicht super optimiert ist. Es läuft einfach okay, oder? Also er hat schon gesagt, zum Teil, da kannst du Frames zählen. Und den anderen, also mehr als 30, musst du oft nicht erwarten. Sage aber auch nicht so wichtig, weil es ist ja kein Twitch-Shooter oder so. Aber eben, die Optimierung, die fehlt natürlich. Und sie tun halt einfach so Modul dazu liefern. Und ja, vielleicht, was man denn jetzt überhaupt schon zocken kann, oder? Es ist, er hat mir eben gesagt, der 3.0 sagt der grösste Patch bisher. Und dort hat wirklich so der Traum vom echten Universum gestartet. Und jetzt tun sie es quartalsweise patchen mit immer grösseren Patch. Und du siehst auch alles im Voraus. Es war wirklich noch krass. Die haben eigentlich wie so ein Engineering Board, wie wir intern haben. Du kannst wirklich anschauen, jeden verdammten Task, wer zuteilt ist und wie lange das soll gehen.
Also das haben sie aber wirklich gemacht, nachdem sie am Anfang einfach unter Kritik geraten sind, oder?
Ja, genau. Also jetzt haben sie nicht von Anfang an gehabt. Aber jetzt mittlerweile ist es wirklich transparent. Und du siehst auch wirklich, heute haben sie 1 Million eingenommen, morgen das und dann... Also das kannst du wirklich, wenn du Bock hast, kannst du dort wirklich sehr aktiv daran teilnehmen. Und ja, und jetzt ist es... Eben, der Dominik hat gesagt, man kann sich es am besten einfach wirklich als riesige Sandbox vorstellen. Es ist schon ein bisschen, du musst dir den Spass oder das Spiel noch ein bisschen suchen, oder? Es hat schon so ein bisschen Missionen, weißt du, irgendwie gehen dort jemanden jagen oder liefern dort dann etwas. Aber vielleicht eben, nimmst du einfach dein grosses Raumschiff, lässt 40 Kollegen ein, auch noch ein paar Panzer in dein Raumschiff und machst eine Panzerschlacht auf dem Mond. Oder du landest auch einfach irgendwo, oder? Und alles ist natürlich so super geil simuliert, oder? Und das heisst eben, es hat ja solche Minecraft-Vibes. Man kann halt eben, es ist nicht so geführt. Man muss halt wirklich, man macht, was man Bock hat, oder?
Aber es gäbe aber auch schon. Ist es mittlerweile so prozedural generiert, oder? Es gibt jetzt mittlerweile, ist das schon so, das ist, am Anfang hat es eben geheißen, es gibt so und so viel, also eigentlich recht kleine jetzt verglichen mit irgendwie Elite Dangerous Anzahl an Planeten und so, aber ich glaube, sie hätten das noch einmal gekübelt. Weil Elite Dangerous ist gekommen, wo eigentlich ein weniger ambitioniertes, aber sehr ähnliches Konzept hat, oder? Die fliegst halt einfach mit dem Raumschiff rum. Und die haben aber irgendwie, weiss doch nicht, wie viele Milliarden Sterne, die einfach prozedural generiert werden. Und dann ist Star Citizen plötzlich so ein bisschen, hat das ein bisschen wie zweite Wahl ausgesehen, für mich zumindest, oder meine Kollegen, die es auch gekauft haben. Und ich glaube, das haben sie jetzt mittlerweile gemacht. Also es gibt so wie handcrafted Planeten und Universen, also Sonnensystem und dann noch, kannst du, glaube ich, dort raus, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
Habe ich ihn jetzt tatsächlich auch nicht gefragt. Also er hat gesagt, Elite Dangerous hat er auch gezockt. Mhm. Er hat auch EVE Online, glaube ich, irgendwie 1000 Stunden oder so reingesteckt. Und hat aber. Also, da hat es mich schon mehr im Fall handcrafted getönt. Übrigens, vielleicht noch etwas zur Größe. Er hat gerade gesagt, aktuell ist das Universum 60 Millionen Kilometer im Durchmesser. Und nächstes Jahr wollen sie es vervierfachen.
Ah.
Also es ist einfach gigantisch gross. Wow. Oder?
Und wie viele Planeten hat es dort drin, wo man
kann? Das kann ich dann nicht mal sagen. Das weiß ich nicht einmal. Es ist halt wirklich...
Das habe ich mal mitbekommen. Ich glaube, ein Stand irgendwas ist mal etwa um die 100 oder sogar mehr gewesen. Also riesig.
Ich habe schon das Gefühl, es ist irgendwie... das vermute ich jetzt rein, aber ich habe nicht das Gefühl, es ist irgendwie so... Weil er hat das, als ich von No Man's Sky geredet habe, hat er eben gesagt, DC geben alles prozedural. Darum, ergo wird es da offenbar nicht so sein. Nicht. Vielleicht ist es dann irgendwie in Mischform, oder?
Genau. Google sagt, im Moment sind 324 Planeten. 74 Monden, 50 Space Station und 76 Asteroiden-Formationen. Plus some even stranger sites.
Aber du Luca, du kennst dich noch nicht so, oder?
Nein, ich kenne es.
Oder am wenigsten.
Ja, ich kenne
es. Aber kannst du es dir einigermaßen, also wenn man es zum Beispiel startet, oder? Sie haben gesagt, alle, die es probieren, es gibt mehrmals im Jahr gibt's so Free Fly, dann kannst du wirklich zocken einfach. Dann gibt es auch so Raumschiff-Ausstellungen und so offenbar. So geil. Und dann startest du in die Raumstation im Bett. Und dann ist es einfach mal so, und jetzt? Und dann, weißt du, gibt es keine Minimap oder so. Er hat übrigens gesagt, die Frage, die er am meisten gehört von den Leuten, ist so, wie mache ich Minimap? Es gibt keine Minimap.
Jetzt nicht, du musst einfach beschriftigen.
Und er nimmt dann übrigens auch gerne die Leute in der Hand und führt sie. Das hätte man auch angeboten, vielleicht mache ich denn das mal. Aber genau, du kannst dir vorstellen, du startest in so einer riesigen Raumstation, wo wirklich halt auch wieder... alles so unglaublich detailliert gemacht ist. Wirklich, du kannst wirklich das Zeug selber aufmachen und alles. Und dann laufst du halt vielleicht mal, du willst ja rumfliegen, und dann laufst du halt zum Spaceport und dann gehst du dort in das Flug rein und dann versuchst du das mal zu fliegen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich je gemacht habe. Ich glaube, ich habe geschafft, abzuheben. Ich glaube, das ist noch gegangen. Aber weißt, wirklich, ich habe gemeint, dass sogar mit den Hebeli und so, es ist einfach, sie wollen halt möglichst viel rein tun. Oder? Dann gibt es ja noch zusätzlich das Squadron 42, das haben sie auch schon damals angekündigt.
Gerade beim Kickstarter. Bei der zweiten Kickstarter-Runde. Ganz am Anfang haben sie das noch nicht angekündigt, aber das ist...
Okay. Ja. Und das ist so die Singleplayer-Kampagne, oder? So Ego-Shooter-mäßig, wo dann auch noch mal ein anderes Team dafür angestellt worden ist. Mittlerweile wird das ein eigenständiges Game, das aber dann schon Bezug hat auf... also du schaltest den Zeugs dazu frei. Und genau, aber das ist auch, ich weiß gar nicht, wie das gross zocken kannst. Also wirklich Star Citizen ist das, was du jetzt eigentlich kannst spielen. Und eben, der Dominik hat das Game as a Service beschrieben, oder? Etwas, wo du einfach, da wird ständig, wird da noch besser, oder? Und es ist so ein Hoffnungsprojekt, oder? Weil man einfach, man hofft, dass das wirklich, also er sagt, man hat jetzt schon Spass. Er zockt seit 2 Jahren, man kann wirklich definitiv jetzt schon Spass haben, man muss sich halt darauf einlassen. Aber es ist offenbar jetzt schon einfach abgefahren, was du die Simulation von dem Weltraum, was du dort machen kannst. Und die Leute von mir, die jetzt vielleicht etwas Geführteres brauchen, musst halt noch ein bisschen warten, oder? Aber ich glaube, das sollte dann schon kommen. Und das ist ja gar nicht so kompliziert, wenn man mal drin ist. Aber es ist einfach, genau der Vergleich, den er noch gesagt hat, so zum Elite Dangerous. Wenn du dort fliegst, oder? Was machst du? Nichts, oder? Dort fliegst du einfach.
Ja.
Oder? Und da ist es einfach so, dann gehst du hinten in den Frachtraum und spielst einfach ein bisschen Schach mit deinen Kollegen. Physisch, irgendwo, oder? Weil du kannst einfach, dort ist halt, Es wird alles weiterhin simuliert, oder?
Ja.
Und alles ist vor allem so technisch abgefahren, weißt, mit diesen Mesh-Server, dass wirklich alles irgendwie gleichzeitig ist, sodass du kannst irgendwo auf dem Planeten Tassen anstellen und dann, die ist dann dort.
Ja, das ist wirklich abgefahren.
Das ist einfach, das tönt dann vielleicht genau, aber das ist eigentlich tönt wie so what, aber es ist irgendwie ein technisches Wunder. Und ich glaube, für viele, die das, ich meine, eben wie gesagt, 400 Millionen, also ist ja nicht, das ist ja kein Nischenprodukt.
Nein, ich muss ehrlich sagen, eben, ich habe es ja als erstes gepackt im 2012, also bei dem, also nicht als erste, aber in der ersten Runde.
Backer Nummer 1.
Nummer 1, ja. Sie probieren mir seither zu erreichen und Danke zu sagen und mir so eine Million zu schieben, aber nein, ich habe es dort und natürlich eben, wie du sagst, ich bin jetzt auch nicht der, wo, also vor allem fehlt mir Zeit. Ich habe schon Bock. Ich finde schon so Games geil, wo man selber ein bisschen sich seinen Spass machen und so und auch selber ein bisschen reinkommen. Ich habe zum Beispiel auch den Landwirtschaftssimulator noch geil gefunden, um einfach so ein bisschen spielen und mal rauszufinden, hey, ah, so geht's und so. Aber Zeit fehlt mir im Moment und ich has immer, also es ist so im Zwei-Jahres-Turnus, installiere ich es, gehe rein, schauen, bis es erst mal 10 Frames in der Sekunde hat, dann deinstalliere ich es wieder. Und, aber was wirklich noch verrückt ist, was vielleicht auch nicht zu sagen gibt, es gibt einen ganzen, schon bevor das Game überhaupt draussen war, hat es einen ganzen Zweitmarkt mit diesen Raumschiffen gegeben. Also es gibt einen Subreddit, wo du kannst deine Raumschiffe verhasseln. Und ich bin jetzt gerade mal schnell schauen, mein Raumschiff, das ist ein Aurora MR mit Lifetime Insurance. Das ist wirklich etwas Kleinste, was du dort am Anfang kaufen konntest. Ich habe damals $30 gezahlt für das. Also für einfach, ja, als Early Backer, also für Alpha-Beta-Zugang und das Schiff. Vielleicht sind noch ein paar Sachen. Und die Aurora MR LTI, die hat mittlerweile $78.59 auf dem Markt. Wert. Das heisst, ich könnte jetzt theoretisch könnte ich das Schiff verkaufen, würde über 100% Gewinn machen und hätte aber das Game immer noch. Oder? Und LTI ist, glaube ich, eben Lifetime Insurance gibt es eben nicht mehr. Das ist eben der Grund, wieso das so beliebt ist. Du kannst, die ist für immer versichert fürs Leben. Also die kann ich 300'000 Mal an die Wand fahren und ich bekomme immer wieder eine neue.
Ja, das kann man auch so man kann sein Raumschiff, wo man
hat, das kannst du auch im Elite Dangerous. Versichern musst. Also das ist schon, das musst.
Und ja, das ist dort so ein Teil, genau, das macht es dann eben so bedeutungsvoll. Das ist im EVE Online so krass, dort verhaut es also ich lese es am Scan-Text, Hunderttausende von Franken in so Raumschiffschlachten.
Ja.
Weil einfach, dann gehen einfach die grössten Schiffe kaputt.
Einerseits machen sie das, oder sie fluten den Markt. Da hat sie ja so eine Mega-Economy, was ja geil ist. Dann produzieren sie wie die Gestörten irgendwie das teuerste Schiff, das es im Moment auf dem Markt gibt. Und am Tag X rühren sie alle auf dem Markt so Dumpingpreise, um den anderen ihre Economy kaputt machen und so. Ich finde so Zeug mega geil und ich liebe es und ich kann ja das auch aus einem Grund backen, weil ich würde es gerne, das ist ja so ein Game, das würde ich gerne mega können und mega drinnen eintauchen, aber ich kann es nicht. Meine Zeit fehlt, ich bin irgendwie, Kollegen fehlen tatsächlich auch, weil das ist, glaube tatsächlich so eine Experience, wo du musst, weil es so eine persistent Multiplayer-World ist, so musst du eigentlich wirklich mit Freunden dort drin sein und da ein bisschen alleine gehen, eigenbrötlich spielen, das ist irgendwie wahrscheinlich halb so lustig. Das und ja, mein ADHS steht mir auch noch im Weg. Aber es ist tatsächlich irgendwie, es ist mega, es ist mindblowing, ja. Und ich glaube, weißt du, die Frage jetzt, ich meine, wir sind drauf gekommen, was 400 Millionen oder noch mehr Geld jetzt verballert hat. Das ist sicher nicht effektiv, sehr effizient verballert wurde, das Geld. Also ich glaube, wenn man da von Anfang an gewusst hätte, wie das Projekt wird und wo es angeht und so, dann hätte das wahrscheinlich die Hälfte gekostet oder sogar noch weniger, oder?
Ist vielleicht auch ein bisschen Opfer von seinen Ansprüchen geworden, kann das
genau
sein?
Also so ein bisschen, absolut, so weil sie haben immer mehr Geld bekommen. Das heisst, weil sie haben, also du machst immer die Stretch Goals, oder? Das heisst, wenn wir sonst so viel bekommen, dann machen wir das hin. Wenn wir sonst, das ist wie Sand durch die Finger glitten. So.
Ja, und sie haben vor allem immer irgendwie, so wie ich das beobachte, immer Sachen auch eingebaut, das gibt es noch gar nicht.
Ja, genau.
Oder? Weißt du, so technisch, oder? Und das heisst irgendwie, dann kannst du auch gar nicht planen, wie lange das geht oder irgendwie, wie aufwendig das wirklich ist.
Ja, sie haben einfach.
Aber genau, übrigens, nur ein Beispiel, das ich jetzt auch noch sagen wollte, das ist einfach ein Detailbeispiel, aber weißt du, so von wegen, was damals noch kommt. im Februar eben soll zum Beispiel jetzt wieder ein Update kommen. Und jetzt ist so die Schiffsmodul, die Schild, glaube und so, die aktivierst oder baust ein einfach mit so einem Klick, oder? Und jetzt mit dem Update kommt dann das, dann tust du die physisch einbauen, dann latschst du sie ein. Und du kannst den ganzen Frachtraum kannst du, glaube ich, automatisch einladen. Du kannst aber jede verdammte Kiste selber einladen. Also heißt, eben, es ist so, ich glaube, der Grad an Realismus ist dann einfach das, was sich in der Reiz ausmacht, dass du wirklich, du kannst dort innen versinken und halt einfach, ich verstehe das wirklich, weil das ist eigentlich geil, weißt, dass das halt nicht einfach so, eben, Schiffli anklicken, losfliegen und alles ist drin und so, sondern du kannst irgendwie dann, vermutlich den Schlauch, den Benzin, was auch immer das Raumschiff fliegt, den Schlauch nehmen und das komische Gas reinfüllen und tanken, das ist doch irgendwie, das fängt halt schon. Aber ich sage auch wie du, ich glaube mit Kollegen, vielleicht zocke ich es wirklich am Wochenende mal mit ihm. Er hat gesagt, eben, können wir zwei Stunden oder so das anzocken und dann checkt man es schon recht. Ich höre dich mal noch auf eine Vorhersage und einfach sagt, der Dominik, es wird gemunkelt, dass es, weil ich natürlich gefragt, ja eben, wann ist denn der Shit jetzt endlich fertig? Und gemunkelt werde wirklich, dass Dezember 2022 soll Beta rauskommen.
Ja, ich glaube, sie sind jetzt so ein bisschen die Tools, weil sie haben jetzt sowieso mal eine Regel gemacht und gesagt, jetzt haben wir Tools, um einfach können, weißt du, Missionen basteln und die verheben jetzt und so. Und ich glaube, die Welt besteht so weit, auch, dass wir können. Ich glaube, das ist jetzt, das habe ich das letzte gehört. Es ist halt aber wirklich so wie der Flugsimulator, wo man anders kann spielen, wie man will. Also jeder kann spielen, wie er will. Bock hast du, um irgendwie einfach ein bisschen umreisen dort drin, oder wenn du richtig Bock hast, um eigentlich quasi full-on Deep Dive zu machen. Der Flugsimulator gibt dir ja auch nicht sehr viel Hilfe an die Hand. Und dort bin ich dann. So Zeug finde ich schon geil. Da bin ich nebenbei go Tutorials schauen, aber nicht von dem Flugsimulator, sondern von einem anderen, weil die Systeme aber stringent funktionieren. Du kannst auch ein Tutorial schauen von einem, der echt fliegt und die fucking Geräte funktionieren so. Und das ist jetzt halt einfach der Flugsimulator in so einem fucking Space-Umfeld. Es gibt es halt leider nicht. Du kannst nicht ein YouTube-Tutorial schauen, wie das Raumschiff funktioniert. Aber das ist, es ist mega geil.
Okay, also das ist eben Star Citizen und vielleicht dürfen wir sie dann mal streamen, vielleicht kann Dominik uns da ein bisschen
führen. Ja, wäre lässig. Ich bekomme noch so einen Flugcontroller zum Testen. Dort probiere ich, glaube ich, Star Citizen dann auch damit aus. Ja.
Und eben, es ist gerade jetzt offenbar laufe ich so einen Free-Fly.
Ah, ist das so?
Ich habe es auch gerade runtergeladen und installiert.
Ist noch das Wochenende oder wie?
Nein, ich glaube einfach, das läuft mehrere Wochen.
Ah, okay.
Weil eben vermutlich über ein paar Tage nichts
anbringen. Ja. Bist du mal eingestiegen ins Schiff?
Ja, hast du es gefunden? In einer Woche hast du das Raumschiff gefunden. Also komm, dann gehen wir doch mal weiter, damit der Luke auch noch etwas zu erzählen hat. Und dann kannst du mal deine Zunge lockern und mal erzählen im Big Screen über Encanto. Und ich hau da mal das Video noch dazu rein. Irgendwo habe ich das doch da.
Encanto, was ist das?
Encanto, tief einatmen. Encanto ist der neueste Disney-Animationsfilm, der seit gestern, 24. November, im Kino läuft. Und es ist wieder ein Musical. Also der letzte Disney-Animationsfilm war ja Raya, das war ja kein Musical. Das ist jetzt wieder eins. Die Musik kommt von Lin-Manuel Miranda. Und das ist auch der Name, den man sich unbedingt merken muss. Einfach weil der Mann mittlerweile auch in Hollywood sich einen Namen macht. In der Musical-Szene ist er schon lange, gilt er auch schon lange als Genie, weil er ist wirklich einfach ein Supertalent. Er ist nicht einfach nur Komponist und Songwriter, er ist auch Rapper, Schauspieler, Tänzer. Er spielt in seinen Musicals oft auch die Hauptrolle selber. Und seit einigen Jahren ist jetzt eben auch Hollywood auf ihn aufmerksam geworden. Hollywood, was heisst Hollywood? Das heisst, er hat jetzt auch schon die Musik zum Beispiel mitgeschrieben für Vaiana, wo auch Oscar nominiert war. Hamilton läuft auf Disney Plus als Musical-Version. In the Heights ist quasi sein erster sein Breakthrough gsi.
Das ist auch von dem.
Das ist auch von dem. In the Heights ist auch von ihm. Das ist so Ende 90er, Anfang 2000 ist das ein so sein Breakthrough. Musical gewesen. Sowohl Hamilton als auch In the Heights. Beide Musical haben etliche Grammys und also Grammys für die Musik, Aufnahmen und Tony Awards für das Musical selber bekommen. Tony sind so ein bisschen die Oscars von der Musical-Branche und ich glaube, Hamilton hat sogar den Pulitzer-Preis gewonnen. Ist wirklich einfach ein Name, wo man sich gerne merken darf. Und in Encanto hat er die Musik geschrieben und für mich ist das auch der Hauptgrund, warum mir Encanto so unglaublich gut gefallen hat. Worum geht es? Es geht um die Familie Madrigal. Das ist eine kolumbianische Familie. Die ganze Geschichte spielt auch in Kolumbien, irgendwo im, in einem Dschungel umgeben von Hügeln, so ein bisschen weg von der Zivilisation. Und die Familie Madrigal ist verzaubert, darum heisst der Film auch «Encanto», und wohnt in einem verzauberten Haus. Das Haus ist ein bisschen so à la «Beauty and the Beast», lebendig. Und bei der Familie Madrigal hat jedes Familienmitglied eine spezielle Gabe. Eine ist mega stark, eine kann mega gut hören, eine lässt überall Blumen wachsen und so weiter. Und zusammen tun sie eigentlich quasi das Dorf, wo um das Haus herum ist, tun sie sagen, ja, wir helfen den Leuten mit unseren Gaben in ihrem Alltag und so. Und sie sind auch ein bisschen so die Stars von diesem Dorf. Ausser eine, die Mirabelle, synchronisiert von der Stephanie Beatrice. Die Schauspielerin kennen die meisten vielleicht von Brooklyn Nine-Nine. Die immer so mies drauf ist, Rosalia.
Ah!
Die singt nämlich tatsächlich auch verdammt gut. Die spielt auch in The Heights mit, by the way. Und singt dort auch kurz. Da spielt sie Mirabelle und sie ist die einzige von dieser Familie Madrigal, die keine magische Gabe bekommen hat und niemand weiß warum. Das erfahrt man natürlich im Film, aber wäre ein Spoiler, darum sage ich das jetzt nicht. Man weiß es jetzt einfach noch nicht, warum. Aber wo dann eines Tages plötzlich der Encanto anfängt bröckeln tut, ist sie offenbar die Einzige, die imstande ist, herauszufinden, warum der Zauber bröckelt und was man dagegen unternehmen kann. Die Story selber klingt jetzt nicht allzu krass. Es ist halt auch ein Familienfilm. Encanto ist ein Familienfilm. Aber ich finde immer schön bei Disney, du hast immer so, ein bisschen so die Lektionen, die Werte, die einem vermittelt werden, und die hast du auch bei Encanto, und ich bin mega in the market für deine. Ich finde auch, Disney beweist immer wieder, also wie gesagt, man kann über Disney das Unternehmen sagen, was man will, stimmt auch vieles davon, aber die Werte, die es einmal innerhalb vom Film vermittelt, finde ich erstaunlich feinfühlig und auch erstaunlich passend aktuell. Also bei Raya ist rausgekommen während der Pandemie. Und in diesem Film ist es darum gegangen, über die Entfremdung der Welt. Also dort sind verschiedene Nationen, die sich voneinander entfremdet haben und so. Und das ist genau das, was während der Pandemie am Vorgang war. Quasi jeder Mensch in deiner Umgebung ist ein potenzieller Feind, weil er könnte ein Virus in sich tragen, das dich umbringt. Und genau das ist irgendwie ein bisschen bei Raya so das Thema. Und da bei Encanto geht es darum, was macht dich als Mensch speziell und besonders? Sind das Superkräfte, sind das keine Superkräfte? Und das genau in einem Zeitpunkt, wo sie 10 Jahre jeder zweite Film im Kino ein Superheldenfilm ist und der Protagonist immer dadurch speziell ist, dass er irgendwelche Superkräfte hat oder viel Geld oder ein Supergenie ist. Und da ist es jetzt einfach mal nicht. Die Heldin hat eine Brille und sie hat keine Superkräfte. Um sie herum haben alle Superkräfte, aber sie nicht. Und was macht sie aber dann speziell? Und das ist eine wichtige Perspektive, finde ich auch, für Kinder, dass man
ich tue
auch
mal... Ich tue mal ein Musik unterlegen von dem
Manuel Miranda. Genau, darum finde ich das eigentlich wirklich... Wichtige Lektion, dass man das hat, und das kommt auch gut über. Und wie bei Disney Animation Studios typisch am Schluss, hast du natürlich auch noch ein bisschen Pipi in den Augen. Ich bin heute ein bisschen, ich merke mit dem Alter, bin ich mega anfällig für das. In meinen frühen 20ern habe ich, glaube ich, wahrscheinlich 10 Jahre kein einziges Mal gelatscht, und jetzt ist irgendwie so jeder zweite Film.
Naja,
ich klatsche. Nein, alles gut. Ich bin richtig weich. Auf mein Alter hin. Und eben nochmal zurück auf die Musik von Lin-Manuel Miranda. Ich finde die absolut fantastisch gelungen. Er ist so einer, er ist ein bisschen so in der Ecke, er nimmt immer so ein bisschen die Rhythmen vom Land. Also bei In the Heights ist es ein bisschen so Puerto Rico, Latino und so, karibische, da ist es kolumbianisch, bei
Hamilton Latin, basically. Latin.
Er nimmt ein bisschen das und mischt das aber so eben mit Rap und Hip-Hop. Yeah. Und das auf eine unglaublich gute, coole, symbiotische Art. Also es klingt nicht erzwungen, es klingt nicht mies, es klingt nicht jazz, sondern es kommt wirklich gut über. Und all die,
aber eben gerne Musical, also dann singen sie, oder?
Dann singen sie, genau. Die singen natürlich, und der Cast selber ist größtenteils auch Latino entsprechend. Und ja, also ich habe Encanto, ich bin wirklich total begeistert vom Film. Ich habe in meinem Review auf Digitec habe ich ein bisschen reißerisch geschrieben, vielleicht sogar mein Lieblingsfilm vom Jahr. Ich weiß, ich bin vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber er hat mir doch tatsächlich unfassbar gut gefallen. Wenn ich es einordnen müsste, vielleicht Luca von Pixar würde ich sogar noch ein Stiefchen drüber tun, aber das ist eigentlich auch ein so eine sehr, sehr simple Story, die dann aber am Schluss gleich eine grossartige Wirkung entfaltet hat. Und Encanto ist halt ein bisschen mehr in your face, ein bisschen mehr Musik, ein bisschen farbig, lustig, sympathisch und alles, aber eben trotzdem am Schluss mega schöne Werte, mega, mega coole Lektionen, auch gute Perspektiven für Kinder, dass man das auch mal gesehen hat. Ja, Encanto, also ich kann den uneingeschränkt, wie sagen wir dem,
Ja, uneingeschränkt empfehlen.
Uneingeschränkt empfehlen.
Komm, ich schaue jetzt glaub, extra, einfach, um einfach alles kritisch hinterfragen. Ja, ja weißt du, aber die, das ist doch eine ganz komische Message.
Warum ist
einfach
das?
Alles riesig.
Ja. Was man auch noch muss sagen, aber das ist bei Disney und Pixar beidermaßen, wenn auch Coco mit dem ganzen Dias de la Muerte und so, also ich finde oder Vaiana mit dem Polynesischen, who am I to judge? Aber ich habe immer das Gefühl, man nimmt die Kulturen, tut man mit Respekt behandeln. Es geht nicht darum, irgendwie Stereotypen abzuhandeln, so ja, Latino, Rumba, Samba, Samba und so Zeug. Sondern ich habe das Gefühl, man merkt viele der Details, wie auch die Locations sind, wie Kulissen sind, Kostüme, wie, was ein bisschen so für Details sind. Und dass man sich extrem mit der Kultur, wo der Film halt gerade spielt, auseinandersetzt und das versucht sehr respektvoll und sehr akkurat wiederzugeben. Und nicht einfach so, also ich sage mal, so früher vielleicht Oldschool Disney hat natürlich ein ganz anderes Problem mit Rassismus und Stereotypen und so. Und in den neuen Filmen, ich habe das Gefühl, tut man da sehr, auch Soul mit der ganzen Black Community und so, extrem schön wiedergeben. Und das nie, aber auch nie on your face, oder? Also nicht irgendwie so, la, ja, jetzt zeigen wir extra das und so, sondern.
Ja, ja, dass man sich so dann nachher mit dem ist so die, Persilschein so holt für die Community und so und dann irgendwie das so ein bisschen dann überspitzt. Aber ist das ihre Formel? Gell? Das ist jetzt Disney-Formel. Man nimmt irgendetwas, irgendeine Kultur, baut dort irgendeine Geschichte rundherum, meistens mit irgendwie, ja, ein bisschen. Also das ist jetzt die Formel von Disney.
Das kann sein, ja.
Also ja, wenn du jetzt das so sagst, oder? Moana und Luca und irgendwie. Also ja, das sind ja alles, das ist ja dann immer das Gleiche, oder?
Also immer das Gleiche.
Also es sind ja dann immer, also, es ist ja dann einfach irgendwie, nächstes Mal spielt es in der Schweiz, dann sind es Heidis.
Ja, aber weißt du, so wie, es ist Animationsfilm, also welcher Film ist das nicht? Also, du hast immer
du nimmst immer irgendwie eine Community oder ein Setting, wo halt immer so immer etwas spielt, wo irgendwie so ein bisschen. Weißt du, dass du das überhaupt
weiss,
musst
was,
sagen?
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Vielleicht
also, weißt du, so ein bisschen ab ist ja einfach gut, das ist ein alter, grummeliger Sieg oder so. Oder, ja, oder Inside Out. Oder wie hat das
geheißen? Mike, also, das ist auch nicht
genau. Irgendwie. Ich glaub, das ist eine andere, das ist die eine Ebene, wo du kannst, das geht. Ja, die habe ich, das ab und Inside Out. Oder hat er, wie hat er geheißen? Inside Out. Die habe ich mega geil gefunden. So. Und ich bin dann völlig weg, wenn dann nachher eben irgendwie halt dann etwas einfach, anstatt dass es jetzt auf einer Pazifikinsel spielt, jetzt halt einfach in Kolumbien und das nächste spielt dann nachher in der Black Community in New Orleans und das dritte spielt dann in Mexiko und so. Dann, also vielleicht tue ich denen auch sehr unrecht. Vielleicht sind das wirklich dann sehr, sehr abgeschlossene, eigenständige Geschichten, wo tatsächlich dann nur jetzt halt einfach das so ein kleines Bühnenbild ist und vielleicht das, was du sagst. Aber schlussendlich, wenn ich so die Trailer schaue, ich komme gar nicht mehr daraus, welcher das Wellen ist.
Das habe ich, ich wirklich auch sagen. Das ist mir jetzt aufgefallen bei den letzten paar, wo ich eben alle noch nicht gesehen habe, eben nur immer so die Bilder und Trailer, wo ich wirklich genau das Gleiche gedacht habe, dass die früher ist irgendwie, sind sie vielleicht auch in einer kleineren Kadenz rausgekommen. Dass du die irgendwie. Du hast auf einen Blick erkannt, das ist irgendwie
Ariel.
Cars oder irgendwie oder Toy Story. Ja. Und jetzt ist es wirklich irgendwie so.
Aber selbst in Toy Story, wenn du die neueren anschaust, die Menschen in Toy Story sehen genauso aus wie in Coco, oder?
Was ja, ja, eben. Es gibt ja jetzt auch schon den fünften, oder? Toy Story. Also eben klar, ja, jetzt ist es auch so. Aber früher habe ich diesen Eindruck gehabt. Das kann mit der Menge sein. Vielleicht nur noch ein Wort. Weil du gesagt hast, die Alte, ich habe gerade letztens mit der Tochter Dschungelbuch geschaut, der richtige, und der fängt ja auch an mit irgendwie, der hätte sehr zweifelhafte Menschenbilder drin und so, also die Überschrift kommt ja von Disney. Ist überraschenderweise, wenn du den Film schaust, findest du so, also bis jetzt, das ist ja irgendwie, da hat es einen Bär und da hat es einen Panther und ich habe nicht das Gefühl, irgendwie, dass da der Affe ein Schwarzer sein, das ist irgendwie so in dem Stil.
Wie der Jeremy Crow, oder wie hat das geheißen, der in Dumbo?
Ja. Ja, genau. Das Einzige war wirklich am Schluss, gewesen, wo dann der Mowgli in die Stadt zu den Menschen geht und er folgt dort so einem Mädchen, wo wirklich mit Lippenstift und irgendwie so ein Viertel schwingt und die ist irgendwie Zähne. Also ist einfach, das ist mega komisch und einfach und der so blind hinten so. Das ist einfach der Schluss, finde ich so. Das ist das mega ist weird. Der Rest war völlig okay gewesen. Der Rest ist einfach so ein lustiger Kindfilm. Nur der Schluss finde ich so, okay, einfach die Frauen mit ein Viertel voilà. Können bezirzen und mir ist mein Wasser runtergehauen. Kannst du mir so,
ja, voll. Das hatte ich bei Jungle Book Zeichentrickfilm tatsächlich so. Weißt du, hast den ganzen Film, wo du irgendwie die Lektion lernst, Zugehörigkeit, zu wem gehöre ich, was kommt so vor, bin ich ein Mensch, ein Bär oder was weiß ich. Und irgendwie, wo die Lektion dann gelernt ist, taucht einfach nur schnell eine Frau auf,
Genau.
Okay.
Schieß auf meine Freunde.
Schieß auf alles.
Die ich kenne, seit ich ein Baby bin. Ja,
ja, jetzt geht es. Jetzt hat das erste Mal ein Füllig gewesen. Jetzt geht es einfach nur noch um Dead Ass.
Also komm.
Ja, aber nein, das stimmt. Das ist vielleicht auch Disney. So, das glaube ich. Aber ich meine schlussendlich, wenn ich da irgendwie einen Makoto Shinkai-Film schaue und so, dann nachher sind die auch immer genau das gleiche Setting und so. Die komme ich auch nicht mehr daraus, weil das jetzt Wellen ist. Und das ist immer gleich kritschig. Also ich kann da nicht im Glashaus sitzen und mit Stein rühren. So, ja.
Ja, ich kann vielleicht schon wirklich so eine Formel sein. Ich glaube nicht unbedingt, dass man angeht und sagt, okay, wir nehmen jetzt das Land und bauen eine Story da drin. Ich glaube, das ergibt sich einfach im Prozess. Es gibt ja auch zum Beispiel Zootopia, wo gar nicht, weißt, aus dem Disney Animation Studios, wo gar nicht irgendwie, da geht es auch um Rassismus, Ethnie und so, aber das ist überhaupt nicht irgendein Land. Oder was ist mir vorhin? Rapunzel ist mehr Salz. So
gut. Ja, das ist die alte Oldschool-Formel, alte Märchen, oder nicht alte Märchen, aber alte Geschichten.
Ja. Aber es gehört für mich alles auch schon so, was ein die letzten 10 Jahre rausgekommen ist. Also ich glaube, es ist wirklich, ja, es gibt vielleicht schon ein bisschen Tendenz, aber es gibt auch die anderen Filme, es ist ein bisschen gemixt, aber ja. Ja, ja. Was stimmt, ist, dass wirklich die Animation, also man merkt fast auch keinen Unterschied mehr zwischen Pixar und Disney Animation Studios, es sieht alles gleich aus, wo der rein vom Art Design her irgendwie. Das
aber sind
früher, wo man gesagt hat, Disney Prinzessin, die sehen auch alle gleich aus, die haben alle die Disney Augen und so, wo es noch zeichnet war oder und so weiter. Ich glaube, das ist einfach ein so der Trademark auch von einem Studio, wo man halt auch sucht vielleicht und will.
Also komm, machen wir weiter. Wir haben ja noch recht einiges auf der Liste. Ja. Das andere, ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt das auch geschaut habt, der Cowboy Bebop.
Nein, ich will zuerst Anime noch fertig schauen und jetzt habe ich aber gar keine Lust mehr zum Realfilm, also den
Aber genau, also habt ihr die Serie früher gesehen?
Nein. Ein, zwei Folgen eben. Ich muss noch weiter schauen. Sie sind eben zuerst auf Netflix nur mit französischen Untertiteln gewesen. Jetzt sind sie
mit gut, ich habe es natürlich auf MTV damals geschaut, dann ist es auf Deutsch gelaufen. Cowboy Bebop, eben, das ist so ein Anime, also jetzt ist es eine Live-Action-Serie, die basiert auf der Anime-Serie aus dem 97 oder 98, einfach Ende 90er.
Oh, ist nicht früher, nein, ist doch aus den 80er.
Nein, hab gemeint.
Cowboy Bebop.
Ja, du kannst ja schon nachschauen. Wie viel, 26, ist ja gleich. Jedenfalls, ich bin jetzt auch nicht mega dick drin, ich habe die meistens nach dem Ausgang geschaut.
Ja, 98, sorry.
Und irgendwie... Da, wenn du jemanden gefragt hast nach dem, dann ist es einfach so, das ist das chillige Weltraum, Kopfgeldjäger mit dem geilen Jazz-Soundtrack. Oder? Das ist irgendwie Cowboy Bebop, die Essenz davon, was man so ein bisschen, wenn man es jetzt nicht so deep dive macht. Aber eben, ich glaube, für die, die es besser kennen, die haben da schon noch ein bisschen mehr davon geschätzt, die verschiedenen Messages und die verschiedenen Locations und dass irgendwie so ein Zeug gewechselt hat, weißt du, der Stil und wo es mal ist und wie es spielt. Aber das kann ich jetzt weniger beurteilen. Ich habe jetzt 4 Folgen gesehen von dieser Serie. Und für mich ist es einfach so ein völlige low-key, spaßige, wirklich chillige Action-Serie. Ja, so krass Action ist es nicht einmal. Mit einem coolen Stil, lustigen Figuren. Aber ich glaube, es ist nicht jetzt irgendwie völlig akkurat diesen Anime folgt oder auch unbedingt gerecht wird. Es wirkt viel, wie sagen wir, oberflächlicher. Das ist vielleicht das richtige Wort. Ich finde es wirklich tiptop. Also ich habe auch so Durmischts gehört und habe dann nachher angefangen und mir gesagt, das ist voll easy, es ist mega chillig zum Schauen. Weißt du, es macht halt so viel aus, da einfach bei Action-Szenen so ein jazziger Soundtrack läuft. Das ist einfach, es macht es so entspannend. Und eben der Cowboy Bebop, also er heisst ja Spiegel,
Spike,
wie heißt das? Spike Spiegel, genau. Und der ist mit seinem Partner und noch einer dritten Partnerin, die noch dazukommt, sind eigentlich einfach Kopfgeldjäger und ja, leben verschiedene Abenteuer. Eben meistens gehen sie halt irgendwie ein Leute jagen, aber es hat dann natürlich noch einen Plot, der sich durchzieht. Aber was der Reiz für mich ausmacht, sind wirklich die schönen Space-Locations, die so eine geile Mischung sind, wieder so zwischen völliger Retro-Zukunft. Weißt, sie haben so ein kleines Kästchen, wo ihr das Telefon ist. Völliger Scheiß, weißt du, so, das sieht aus wie der erste Palm oder so. Irgendwie 4 cm dick und irgendwie ein Display mit 300 Pixel, ich weiß doch nicht. Und ich finde auch die Locations cool, wo sie sind. Sie sind dann oft irgendwo, das schmutzig auch auf der Erde. Ich finde das noch geil, weißt du, so ein Schrottplatz oder so. Und das ist nicht immer alles vor CGI-Hintergrund. Aber natürlich im Weltraum wieder, wenn es die Schlachten gibt oder sonst die Planeten siehst, dann ist es wieder so ein Space und sie haben geile Raumschiffe. Also einfach der ganze Vibe und die beiden Hauptfiguren, die harmonieren das so gut, oder? Immer so ein bisschen das Streiten, aber sie mögen sich natürlich. Und dann vor allem sie, ich weiß nicht, was ihr Name ist, finde ich auch so einen, die ist immer so erfrischend anders. Sie ist nicht, entweder sind doch Frauen in so Dreierkonstrukte meistens. Entweder sind sie die Taffi oder sie sind einfach irgendwie die sexy, weiss nicht was, wo einfach eine dann ins Bett kommt, oder? Aber die ist irgendwie so eine Mischung, oder? Sie ist schon ein bisschen tough, die hat einen drauf, aber auch so ein bisschen ungeschickt und manchmal auch ein bisschen unsicher, aber dann doch wieder irgendwie, wenn es ihr nicht passt, zack, klaut sie ihm einfach sein Raumschiff und den Hund und haut ab. Einfach, es ist, ja, ich finde, sie ist so ein Low-Key, man muss jetzt nicht irgendwie extrem was erwarten, ich glaube auch nicht unbedingt, wie soll man sagen, doch eben auf Nord ist es einfach ein Fanservice, aber ich glaube, es ist nicht, es ist jetzt nicht irgendwie die treueste Adaption von dieser Serie, wie ich jetzt das kann beurteilen, aber ich finde sie sehr unterhaltsam. Die letzte Folge ist ein bisschen, jetzt nicht langweilig, aber im Vergleich zu den anderen, es hat so zwei Plots gehabt und beim einen ist so klar gewesen, was dort rauskommt, dass ich schon fast das Gefühl hatte, ist jetzt, sollte das so klar sein? Und dann geht es aber wirklich mega lang, bis dann der andere es rausfindet. Und dann findest du, wenn es dann klar wird, findest du so, dum, dum, ja. Ist jetzt da irgendein Mensch auf der Welt hat gefunden, so, what? Das ist wirklich so ein bisschen. Also, aber so krass habe ich es jetzt noch nie gesehen. Also, wenn wirklich, du siehst die eine Person und findest so, ja klar, der ist es. Oder? Und dann kommt jetzt noch etwas? Nein? Und dann, ja, dann geht es weiter und immer so, ja, shit, ja.
Da ist es wirklich so einfach. Da muss
man da. Und ich bin wirklich nicht sicher, wie sie das, was jetzt dort die Idee dahinter war, ob das jemand hätte sie überraschen oder ob das einfach, ja. Solche Film-Noir-mässig, aber auch. Es hat geile Vibes. Ich finde es wirklich.
Ich glaube, es ist ein Space-Western, Space-Opera-Western. Yeah. Also, es ist ja schon die ganze Anime-Serie hat mega viel von dem vereint und so. Und ich glaube auch, ja. Wenn du sagst Fanservice, das ist, glaube ich, einfach, wenn du Fan von dieser Serie bist, dann ist das, als würdest du irgendwie die Aufgabe, da eine Real-Verfilmung daraus zu machen, ist, als würdest du die Fortsetzung von der Bibel schreiben. Das ist unmöglich, oder?
Genau, aber ich finde, es ist nicht, weißt du, es tut es nicht verhunzen. Weißt du, es ist nicht so etwas wie der Max Payne-Verfilmung, wo du findest, so, Leute, haben die das Scheiß auch mal gespielt? Das hat
nein, und darum sie sind einfach mal, bei den ganzen Anime-Real-Verfilmungen ist mir auf so sackdünnem Eis nach irgendwie all dem Zeug, yeah. Irgendwie Ghost in the Shell etc. Dass sie natürlich alles, was sie machen, eigentlich mit Argusaugen beäugt wird und so. Und das, ich glaube, überrascht hat es mich nicht, wo Kritiken rausgekommen sind. Und ich glaube, so schlecht sind Kritiken gar nicht, auch wenn es irgendwie auf Metacritic so 50-60% ist. Aber mehr kannst du nicht erwarten von so etwas. Also weißt du, jetzt, was kommt noch? Wenn du irgendwie, was willst du, Neon Genesis Evangelion noch verfilmen oder was? Ich glaube, dann, das geht dann einfach, das ist unmöglich oder so Sachen. Ich glaube, Cowboy Bebop ist das erste, ist ja so etwas, oder?
Ja, aber es ist eben, es macht Spass zum Schauen. Es ist wirklich so unaufgeregt, aber irgendwie sympathische Leute, schöne Welten und ein bisschen Abenteuer. Es hat so ein Firefly-Vibe in dieser Serie. So ein bisschen,
wo auch sehr schlecht gealtert ist, rein von den Visual Effects. Aber von der Serie ist es immer noch geil.
Ja. Also, komm, dann gehen wir noch in unser letztes Segment, in unser Big Screen. Das ist dann da. Und wolltest du, Simon, mal über dein Shin Megami Tensei 5?
Ja, Shin Megami Tensei 5 habe ich angefangen, sprich, ich bin wirklich noch nicht weit. Ich bin also, ein gutes Tutorial geht da wieder irgendwie 300.000 Jahre. Es ist halt das JRPG. also zuerst mal vielleicht, um das schnell einordnen, die ganze Shin Megami, also nein, eben nicht Shin Megami, Shin heisst neu, die ganze Megami Tensei-Reihe hat angefangen so in den 80er, also ich will jetzt da nicht, niemand langweilen mit dem, aber offenbar haben die Megami Tensei sehr, sehr viele Sachen, wo man heute in Games, JRPG wie auch westlichen RPG irgendwie für normal nimmt, als erstes gemacht und so Pionierarbeit geleistet, wie zum Beispiel verschiedene, ganz verschiedene Enden von einem Spiel, wenn man es fertig hat und so Zeug haben die gemacht und sehr erfolgreich gewesen, so, das ist von denen Atlas, Attilus oder so, ist der
Atlas.
Ja. Das ist ihre Game-Reihe quasi. Und von denen gibt es, also es gibt so viele Spin-offs, da kannst du einfach, könnt mal die Wikipedia-Seite auf Englisch anschauen und das ist nicht mal die Hälfte da drauf. Also es gibt dort x Spin-offs mit wieder, es gibt Spin-offs von Spin-offs. Also wirklich. Unter anderem ein Game, wo mega gehypt wurde in den letzten paar Jahren, Persona, hat das mal von euch gespielt?
Nein.
Persona 5. Das sage ich ja irgendwie, also das JRPG von den letzten paar Jahren.
Das ist wirklich
Und Persona ist unter anderem ein Megami Tensei-Spin-off. Oder sogar ein Shin Megami Tensei. Und Shin Megami Tensei ist jetzt halt da die fünfte Ding draussen. Man sieht auch so gewisse Ähnlichkeiten zur Person. Also nicht so funky und durchgestylt so. Aber es geht um so einen Bub, der in Tokio natürlich in einer Schule ist. Eigentlich fast jedes JRPG ever, wenn es nicht in einem Fantasy-Setting ist. Und nachher, so eines Tages, dann gibt es so Bedrohung und er wird dann in so eine Parallelwelt hineingezogen mit Monster und Engel und bla bla bla.
Hey, kann man das ganz, wenn ich schaue den Trailer, das kann man sich wie ein Final Fantasy.
Es ist wie ein Final Fantasy, es ist ein rundenbasierter Kampf, auch, wo du nachher sagst, also es ist so klassisch, dann Schere, Stein, Papier, oder? Wenn du den richtigen Angriff für den richtigen Gegner verwünschst, das musst du aber auch noch irgendwie wissen, das weißt du am Anfang nicht. Dann nachher bekommst du nochmal eine Bonusrunde und so. Wie gesagt, ich bin ist im Tutorial so, aber es ist mit rundenbasierten Kämpfen und so und ziemlich schön gemacht auf der Switch. Also ich finde es wirklich vom Style her, finde ich es mega geil gemacht. Also es ist halt eben von denen, die Persona gemacht haben, wo auch sehr, sehr stylisch ist. Und offenbar, und ich zitiere da nur, aber ich sage es jetzt, damit wir es mal gesagt haben, vielleicht komme ich dann irgendwie in einem halben Jahr wieder, wenn ich es durchgegamed habe. Es ist lang, glaube ich. Es ist, glaube ich, 30, 40 Stunden. So. Für JRPG, das stimmt.
Das Persona ist im Fall, glaube ich, 80
Stunden. Ja, ich weiß, Persona ist, durchgespielt. Ja. Und Persona ist dann nochmal ein Standalone Erweiterung, die nochmal 60 war, glaube ich. Völlig absurd. Absolut. Und das sage, also was ich jetzt so gelesen habe, ist JRPG vom Jahr, aber es ist jetzt auch gar nicht, also ich meine, das Game-Jahr ist ja eigentlich zum Vergessen, wir werden sicher noch darauf sprechen kommen, dann in einem Podcast, um ein bisschen Zukunft zu schauen, wir machen also ein bisschen Jahresrückblick.
Kann ich so nicht unterschreiben, aber ja.
Ja, mal, es ist wirklich, also, ja, wir werden dann darauf, also zum Vergessen, weißt du, es ist das erste Jahr, wo kein AAA-Game rauskommt, außer Forza Horizon, aber ist gleich, also auch JRPG ist genau dasselbe. Es hat das Jahr nicht so wirklich JRPG gegeben, das ist tatsächlich das Beste. Und ich glaube, für die Fans ist es die absolute Offenbarung. Und es ist wieder mal das Gleiche, du musst nachher wieder hure hirnen. Und das ist ja dann bei diesen rundenbasierten Kämpfen fast mehr so ein Puzzle-Game, anstatt das. Also ja. Ich habe es jetzt auf leicht eingestellt, damit ich ein schnell durchkomme. Aber JRPG, Shin Megami Tensei 5 ist es. Cool. Gibt es auf der Switch? Ja. Und wer Bock auf das JRPG hat, der kommt, glaube ich, auf die vollen Kosten. Also schon in den ersten 2 Stunden bin ich auf die vollen Kosten.
Also ich habe noch, ich bin ein bisschen schneller bei denen, weil es einfach, gibt auch gar nicht so viel zu sagen, vor allem beim nächsten, aber es ist ganz geil. Zwei von denen sind, es gibt es im Game Pass und darum habe ich sie auch ausprobiert. Nein, stimmt nicht. Das eine habe ich schon in meiner Liste gehabt. EXO One. Hey, das ist, glaube ich, nur so 2-3 Stunden lang, aber gebt euch das mal. Das ist so ein es ist ein wunderschöner Trip einfach. Du bist irgendwie, es hat noch ein bisschen Story, keine Ahnung, das interessiert niemand. Du bist einfach irgendeine komische Scheibe, das Raumschiff oder irgendwie so. Und du gleitest einfach in so mega geile Space-Planeten-Welt, also auf dem Boden.
Geil, ja, das habe ich auch gesehen, dass das kommt. Und, ja, ist das jetzt draussen.
Es hat fast etwas von Snowboarden, weil du bist wirklich so, du hast ein paar Tasten mit, am Anfang bist du kannst einen Ball oder du kannst eine Scheibe sein. Und wenn du halt am Boden bist, dann kannst du irgendwie mit Führen beschleunigen oder mit der einen Taste auch schnell, aber es beschleunigt nur, solange es runtergeht und du holst dann wie Schwung, wenn es zugeht und dann kannst du gleiten in der Luft und kannst wieder so runtertauchen und wieder rauf zum Tempo holen und du gehst einfach am Licht entlang. Das ist ganz simpel.
Okay.
Und das ist einfach, es sieht so schön aus, es ist so chillig, es ist wirklich ach, anhocken und irgendwie ein Bierchen trinken oder von mir das auch nicht, aber ein geiler Trip, ich finde es mega schön, es ist wirklich einfach...
Also so ein bisschen Journey?
Ja, genau, total, wie Journey, wenn im Sand rumdrift ist, es hat ein Level gehabt, wo es ein Ozean ist, wo super geil ausgesetzt Wasser, aber dort habe ich es ein bisschen schwierig gefunden, weil wenn du im Wasser bist, tauchst du halt ab. Du kannst dann zwar das Schieben wie so ein Schifferstein über das Wasser gleiten, aber ich bin oft abgetaucht und dann findest du fast nicht mehr oben und unten. Manchmal ist die Steuerung ein bisschen, vielleicht bin ich jetzt ungeschickt. Aber EXO One, es gibt es auf Steam auch, dort habe ich es auf meiner Wishlist gehabt, aber eben nachher ist es im Game Pass gekommen und dann, ja gut, sage ich nicht nein. Und was habe ich das nächste? Oh ja, genau, das habe ich auch auf meiner Wishlist gehabt, wo weiß ich auch nicht mehr. Gunfire Reborn. Das ist ein, man kann es alleine bis zu 4 Spieler spielen, so ein bisschen Roguelike, einfache Comic-Grafik, aber noch geil. Und du bist am Anfang bist du eine Katze, du kannst noch verschiedene Charakter freischalten und du ballerst dich eigentlich durch verschiedene Level, so weit wie du kommst. Und sammelst unterwegs immer neue Waffen ein, kannst noch immer, glaube ich, 3 oder nur 2 eigentlich an, plus eine Standardwaffe. Und dann so das Typische, du läufst durch, oder sammelst Sachen, machst Upgrades, versuchst einfach so weit zu kommen wie möglich. Hat immer, glaube ich, noch 5 Level, ist ein Bosskampf. Und es fängt einfach, Knarren haben geil Umpf, geiles Design von der Monster, du hast witzige Waffen, eben von komischen Granatwerfer, MGs, irgendwelche komischen Laser, Frostwaffen, und du dann findest ständig irgendwelche, ich weiß nicht, wie es heisst, Runen, sie haben irgendeinen Namen, oder? Wo du dann wieder Upgrades gibt und so. Es ist einfach... Ja, also es ist eins von denen, aber wirklich tight, geile Steuerung, coole Waffen, das Design gefällt mir. Was hat es gekostet? Ich glaube 15 Stutz.
Ah, das ist nicht im Game Pass?
Genau, das habe ich auf Steam gekauft, ist gerade runtergesetzt. Und ein super Game, finde ich, um mit ein paar anderen zu zocken. Ich habe es auch ein bisschen mit Randos gezockt. Es hat ein gutes Tempo dann auch drauf. Und es ist... Ja, eben, was mich ein bisschen gestört hat, beim vierten Mal oder so, du kannst in den Level auch noch sowieso, hat so Tombs oder hast irgendwelche Vaults, wo es auch Zusatz-Loot gibt und natürlich nochmal einen Boss. Und die meinten, hat es so wie so Indiana Jones, die Kugeln, die runterkommen und du musst ausweichen. Und es ist exakt gleich. Mhm. Also es ist immer genau gleich Raum. Das ist dann das ist halt dann auch ein günstiges Game. Aber geiles Design, und eben, du kannst so verschiedene Charakter freischalten. Habe ich jetzt noch nicht geschafft. Und eben bei deinem Charakter natürlich hast du einen Skill-Tree, wo dann immer, wenn du fertig gegamed hast, kannst du dir wieder Punkte reinstecken und so. Ja, witzig. Also wenn du wirklich eins wollt, ein bisschen ballern, wo ein bisschen Umpf hat und so, ich habe Coop-Fun mit Kollegen suchen. Gunfire Reborn. Und dann, ich glaube, das ist jetzt mein letztes, oder? Das Weirdeste, was ich gespielt habe.
Oh.
Wirklich. Das habe ich auch, ich habe wirklich noch nie von dem gehört. Ich habe es im Game Pass gesehen. Es heisst Deer Simulator, also Reh oder
Rentier oder Simulator.
Nein, Rentier ist. Nein, es ist doch ein Rentier ist. Ach, Reindeer ist Rentier. Nein, Tier ist wirklich ein Reh oder ein Hirsch. Und, aber geschrieben mit etwa 4e oder so. Und du bist du spielst ein Reh und es hat auch so was von Goat Simulator. Du bist dann einfach in so einem. Es ist eine simple Grafik und du bist einfach auf so einer kleinen Map, so einer Stadt. Dort hat es Menschen, es hat Autos, es hat aber einfach irgendwo einen Elefant, der um ein Hochhaus hockt, einen Wal, der irgendwie rumfliegt und du fahrst dort rum und machst einfach Zeugs kaputt machen. Es hat dann so ein Rating, oder? Weißt du, wie bei GTA, einfach mit Buchstaben statt mit Sternchen. Je mehr Chaos das machst, desto mehr Polizei kommt. Am Anfang kommen irgendwelche Polizeischöfli, nachher kommt ein Eisbär, der ein Polizeiauto trägt, und irgendwie am Schluss kommt irgendwie ein Hund, der irgendwelche Schöf an den Füßen hat und auf dich ballert. Und du bist ein Reh, der dann 2 AKs kann tragen, irgendwie sonst eine komische Paintball-Knarre, noch Uzis und Granaten wirft. Du kannst auch ein Ross reiten, du kannst auch irgendwie im Auto fahren und dein Kopf schaut dann aus wie so ein Jagdtrophäe und du kannst deinen Kopf lang machen, zum wie Spider-Man durch den Level angeln. Weißt du, so trashy, chaotisch, wild, das ist einfach, ich finde es ein perfektes Game Pass Game. Ich spiele das eine Stunde habe ich schon gespielt. Vielleicht spiele ich es noch mal eine Stunde, aber dann habe ich es dann, glaube ich, gesehen. Aber einfach, ich spiele es 10 Minuten und finde so, nein, okay, das muss jetzt noch ein bisschen weiter, okay, jetzt mache ich noch das kaputt. Und dann, es ist so weird. Deer Simulator.
Das sieht dann
so
ein bisschen aus, es erinnert mich ein bisschen an Katamari Damashi. Hast du das mal gegeben? Ja, Art. Wo du einfach einen riesen Klumpen musst machen.
Mhm. Da machst du einfach nur, genau, dort sammelst du auf, da fahrst du mit dem Auto, machst einfach alles kaputt.
Aber Grafik ist so ein bisschen
Hat übrigens... Er sagt, ey, musst, ich spiele nur schon wegen den ersten 5 Minuten.
Es ist, das ist so weird. Ich
könnte es einen Huren gut.
Was zum
Ja, es hat mich sehr gut unterhalten.
Und auf dem Game Pass sind ja Sachen wieder gekommen. Da verreckst du. Ich bin jetzt nicht schnell reingeschaut. Mortal Shell ist jetzt noch, My Friend Pedro.
Ja, das soll auch gut
sein. Das ist wirklich ganz verrückt.
Ja, ja, das habe ich auch schon lange mal
gegamen. My Friend Pedro hast du auch nicht gegamed.
Nein, ich habe es auch auf meiner Liste gehabt. Und dann 6. Und Next, Space Rebels, hat eben auch geil ausgesehen. Dicey Dungeon ist eh geil. Ey, das, ja, das ist, ja, und It Takes Two, das haben wir einmal gestreamt.
Ja, das haben wir auch gestreamt, ja. Und ja, Mortal Shell ist, glaube ich, so ein, ein Souls-like. Ich sage,
easy Souls-like. Ja, habe ich gehört, das ist cool.
Jo.
Ja, also, dann machen wir doch da fertig. Eben, nächste Woche bin ich nicht rum, dann schmeißen dir die Sounds hier allein. Wisst ihr schon, kommt jetzt etwas zum Black Friday? Ist das
Nein, das schauen wir noch, aber vielleicht wäre es noch cool, wenn wir irgendwie, wir müssen ein bisschen schauen, wie der Black erstens, wie er verläuft und zweitens, also ich glaube auch wenn er nicht, also einfach vielleicht mal, wenn er lässig etwas zu hören, wo es so ein bisschen erklärt, wie wir uns dann vorbereiten auf so einen Black Friday. Ich, schon jedes Jahr ein bisschen das Gleiche, aber sicher noch spannende kleine Insights bekommen. Wir klären mal ab.
Und dann nächste Woche könnt ihr dann verraten, ihr ein neues Dezember-Special, was dort kommt. Und
was machst du eigentlich?
Gell, warum gehst du jetzt?
Für mich einfach, weil ich noch Ferien habe. Dann habe ich sie jetzt
genommen.
Okay. Ich könnte ja als Red Dead Redemption wieder anfangen. Das hat mein Kollege gemacht.
Was?
Er hat einfach Red Dead Redemption nochmal
angefangen. 2?
Ja, aber ich habe gefunden, fuck, ich kann nicht das Game anfangen und ich weiß, ich spiele nicht durch. Und Zeit für ein 80-Stunden-Game.
Ja, das habe ich gemacht, als ich meine Diskus-Hernie hatte letztes Jahr, habe ich es wirklich durchgegamed. Ja, und God of War, ja.
Aber einisch.
Einmal, ja. Und das ist dann ja, eben schon, es ist schon ein verdammter Track. Man muss schon, also weißt du, ich war jetzt noch froh gewesen, weil ich wirklich nichts machen konnte, als einfach auf dem Rücken liegen, auf der Couch. Aber
ja, Bock hätte
ich
schon. Aber ich mag nicht. Ich komme dann, wie sagen wir, FOMO komme ich über, wenn ich das Gefühl habe, ja, aber es ist das Game und das Game und das Game und das Game. Ja, darum, über die erzähle ich dann vielleicht auch nicht. Ja. Also, danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören und fürs Mitmachen und bis in 2 Wochen.
Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.